Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt euch und sie, Beate Stölzel.
Frauen im 21. Jahrhundert.
Zwischen Beruf und?
Und Care, Arbeit. Eine Sendereihe, gefördert von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. In der heutigen Sendung stellen wir die Frage, Platz für Frauen im Kunstbetrieb? Ausrufezeichen. Es gibt sicher so viele unterschiedliche Antworten wie Frauen. Hier immer mit Stern gedacht. Ein paar davon können Sie in der nächsten Stunde hören. Es kommen zu Wort die Künstlerin Yayoi Kusama und Pippi Lotti Rist, vertreten durch die Chefin des neuen Museums für Kunst und Design Nürnberg, Simone Schimpf, und die Kuratorin der Sammlung Götz München, Cornelia Gockel. Die Künstlerinnen Alspetta Müller, Jutta Pielens und Ragnar Zeit-Wolfrum und gegen Ende der Sendung, nach einem kurzen Abstecher ins Kunstareal Fest, hören wir, wie die Raumfrage im Kunstbau des Lehnbachhauses im Augenblick gelöst werden kann. Ich hatte die Gelegenheit, kurz vor der Eröffnung der Ausstellung mit Simone Schimpf und Cornelia Gockel zu sprechen. Mir gegenüber sitzt eine Frau, die ihren Platz im Kunstbetrieb gefunden hat. Können Sie mal kurz beschreiben, wie Sie zu dieser Position jetzt gekommen sind?
Also, mein Name ist Simone Schimpf und ich bin Direktorin des Neuen Museums in Nürnberg, ein Haus für zeitgenössische Kunst und Design. Gerade feiern wir unser 25-jähriges Jubiläum und ich bin jetzt seit 2021 hier in der Leitung. Und davor war ich Direktorin in Ingolstadt, habe dort ein Museum für konkrete Kunst geleitet. Und davor war ich Kuratorin im Kunstmuseum Stuttgart. Und dort fing auch meine Laufbahn ganz klassisch an. Ich bin Kunsthistorikerin, habe Kunstgeschichte studiert und dann war schon früh klar, dass ich gerne ins Museum möchte. Und der klassische Werdegang ist, dass man dann ein Volontariat anschließt. Das habe ich eben in Stuttgart absolviert und hatte das große Glück, das ist irgendwie ein Sechser-Lotto, dass eine Kuratorenstelle direkt im Anschluss frei wurde und ich die dann auch bekommen habe. Und damit ging es dann auch los. Ich war dann lange Kuratorin und dann auch stellvertretende Direktorin. Und von der Stelle aus habe ich mich dann auf meine erste Direktorenstelle beworben.
Und es gibt so einen Unterschied, oder vielleicht ist der Unterschied gar nicht so groß, zwischen den Menschen, die Kunst machen und den Menschen, die Kunst ermöglichen, sage ich jetzt mal so ein bisschen grob. Gibt es für Sie da eine verschwimmende Fläche oder einen verschwimmenden Raum oder sehen Sie das total getrennt?
Das ist schon sehr unterschiedlich. Also ich bin weit davon entfernt. Ja. Komm herein, Cornelia Gockel. Sie haben sich schon kennengelernt. Dann würde ich das jetzt noch beantworten und würde dann mich auch nochmal verabschieden. Entschuldigung. Ja, genau. Also ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob man in einer Institution, in einem Museum arbeitet, eben als Wissenschaftlerin, aus der Wissenschaft kommen, als Kunsthistorikerin, oder ob man Künstlerin ist. Das sind wirklich völlig unterschiedliche Perspektiven.
Plus, wie viel Empathie müssen Sie für die Menschen, die Kunst schaffen, empfinden, damit Sie die auch ausstellen können? Oder damit Sie die auch durch Ihre Ausstellung fördern können? Das meine ich.
Ach so. Also ich finde, das ist keine Frage der Empathie, sondern der Qualität der Arbeit.
Da werden Sie dann unterschiedliche Meinungen hören, je nachdem, wen Sie fragen, bei manchen Arbeiten.
Über die Qualität.
Genau.
Also in unserem Feld, glaube ich, sind wir uns doch einig, was man zeigt. Und Empathie eben ist jetzt kein Auswahlkriterium, aber natürlich ist man den Künstlern, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet, den Künstlerinnen verbunden. So. Und weiß um deren Lebenssituationen und kennt natürlich auch viele prekäre Situationen und so weiter.
Das meine ich nicht, sondern ich meine eher so etwas wie, wenn Menschen Kunst machen, stellen sie ihre innere Welt nach außen, sag ich jetzt mal grob. Und zu dieser inneren Welt müssen sie ja einen Link finden. Oder finden sie einen Link oder finden sie keinen, wenn da irgendjemand was ausstellt und sie sagen, also das ist überhaupt nicht so meins. Passiert Ihnen sowas auch?
Ja, ständig. Also das ist nicht mein Kriterium. Also ich stelle ja nicht die Kunst aus, die ich mag, sondern ich stelle...
Also nicht mögen, es geht nicht um Gefallen.
Ja, aber das ist, hat ja auch was mit dem Link zu tun. Also ich kann über alles eben wissenschaftlich und reflektiert nachdenken, aber Sie sprachen eben von Empathie und von Gefühl und ich habe oft kein Gefühl für diese Kunst. Also sie sagt mir wenig, aber ich weiß, ich kann sie erfassen und weiß um die Qualität und weiß um den Platz und weiß um die Bedeutung, kann das sehr genau einordnen und sehe das. Aber es ist nicht meine Kunst, die mein Herz erwärmt. Das kommt natürlich vor, das ist ein Unterschied, klar. Aber das halte ich für Professionalität. Es ist ja nicht mein Museum, steht nicht drüber Simone Schimpf. Und ich zeige hier, was mir gefällt, sondern ich zeige das, was relevant ist, ja.
Sie zeigen das, wo Sie denken, dass die Leute in Nürnberg das unbedingt sehen sollten.
Ist das? Auch, aber ja, und darüber hinaus eben Dinge, die gerade im Gespräch sind, die anknüpfen, die große Themen aufgreifen, die vielleicht politisch sind, vielleicht feministisch, vielleicht auch gar nicht, vielleicht einfach nur schön, Freude machen. Ist ja alles dabei. Also die Kunst kann so viel.
Ja, ich bin auch auf dem Sprung. Also vielleicht zwei kurze Statements, also bitte zwei Fragen stellen, weil ich muss dann auch weiter.
Dann haben Sie die Ausstellung hier kuratiert, ne?
Ja.
Mhm. Genau. Sagen Sie doch einfach mal, was Sie zu dieser Gegenüberstellung der beiden Künstlerinnen bewogen hat.
Also ich bin Kuratorin bei der Sammlung Götz. Und Pippi Leutjurist und Jajoiko Sama sind zwei sehr prominente Positionen in der Sammlung Götz. Die Gegenüberstellung ist zustande gekommen, weil wir 2018 schon mal eine Ausstellung gemacht haben. Generations hieß die. Da wurden ältere künstlerische Positionen mit jüngeren Künstlerinnen gegenübergestellt. Und es war eine Gruppenausstellung. Die Sammlung Götz hat einen sehr großen Anteil an Frauen, ein Drittel. Das ist für öffentliche Sammlungen sehr, sehr viel. Also andere haben wesentlich weniger. Und Ingvild Götz wollte halt einen großen Teil der Arbeiten mal gerne zeigen von den Künstlerinnen, eben in die Gegenüberstellung. Und da sind Jajoiko Sama und Pippi Leutjurist auch gegenübergestellt worden. Und das hat so gut funktioniert. Aber wir haben eine sehr, sehr große Arbeit von Pippi Leutjurist, diesen großen Kubus, A Liberty Statue for London. Und die ist zu groß für unser Museum und die haben wir bisher nicht zeigen können. Und dann kam die Einladung von der Simone Schimpf vom Neuen Museum in Nürnberg, dass wir eine Ausstellung hier machen können. Und das war für uns eine gute Gelegenheit in der Zusammenarbeit. Und Simone Schimpf war auch begeistert von der Gegenüberstellung der beiden Künstlerinnen. Und Sie werden das sicher gleich sehen in der Ausstellung. Es funktioniert sehr gut, es ist eine sehr große Freude.
Ich war damals 2018 in der Ausstellung gegen genau Generations. Natürlich fand ich auch gut. Was verbindet die beiden und wo sind sie unterschiedlich?
Also erstmal scheint es ungewöhnlich zu sein, die beiden miteinander zu zeigen. Also sie arbeiten nicht nur mit unterschiedlichen künstlerischen Gattungen. Also Pippi Leutjurist arbeitet mit audiovisuellen Medien. Jajoiko Sama mit der gesamten Bandbreite. Dann sind sie unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Generation. Auch wenn man die beiden Wildbildwelten anguckt, sieht man zunächst wenig Gemeinsamkeiten, aber sie verbindet eine gemeinsame Utopie. Und so haben sie die Vorstellung, dass Kunst nicht nur allein Selbstzweck ist, sondern auch eine heilende Kraft hat, um vielleicht die Welt ein bisschen besser zu machen. Und sie setzen sich mit dem Körper auseinander, mit der Vorstellung von Unendlichkeit, mit Natur. Und das passt insofern ganz gut zueinander, weil sie von unterschiedlichen Wegen kommen, aber doch ein gemeinsames Ziel haben.
Ja, wir haben auch eine Installation gemacht, die sehr ähnlich ist, finde ich, und zwar diese LED-Lampen, die da im Raum hängen. Die sind natürlich bei Pippi Leutjurist mit dem Video verbunden. Da habe ich gedacht, was Sie gerade von der Unendlichkeit des Universums sagen, dass wir gehen dann, sagen wir mal, durch den Weltraum, vorsichtig gesprochen, und es gibt keine Gravitation, vielleicht.
Also bei Pippi Leutjurist, das ist der Ausgangspunkt, ja, die audiovisuellen Medien und der Pixelwald, ist das Zersprengen des Computerbildschirms in einzelne Pixel, wo man dann halt eintauchen kann. Also das ist ihr Ansatz. Und bei Jajoiko Sama, die geht ja von ihren Polkadots aus und spiegelt die dann in uns ins Unendliche.
Genau, diese Unendlichkeit, was hat das mit der Weiblichkeit zu tun? Haben Sie da einen Link zur Weiblichkeit?
Nee, also ich glaube, dass es mit Weiblichkeit jetzt nichts zu tun hat.
In welcher Art von Weiblichkeit stehen die Künstlerinnen in der Welt?
Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten.
Eine gemeinsame Position der beiden KünstlerInnen ist sicher das Bewusstmachen einer Auflösungserfahrung im Raum. Von Yayoi Kusama schon sehr früh in ihrem Leben erfahren, verbalisiert und auch durch ihre Kunst begreif- und erfahrbar gemacht. Bei Pippi Lotti Rist eher in späteren Werken, wie dem für ihre Gesamtshow in Zürich 2016 konzipierten Pixelwald. Beiden gemeinsam ist sicher auch das Verschieben von ursprünglich durch die Gesellschaft gesetzten Grenzen. Erfahrungen, die den Erwartungshorizont sprengen können. Deswegen ist der Besuch dieser Ausstellung von Seiten der Museumsleitung mit dem Hinweis versehen, dass die Inhalte der Ausstellung Pippi Lotti Rist und Yayoi Kusama Werke aus der Sammlung Götz verstören können. Ein Besuch von Minderjährigen erfolgt nach elterlichem Interesse. Aber auch für Menschen, die mehr an einer eingängigeren Kunst interessiert sind, lohnt sich der Besuch dieses Nürnberger Museums. Es gibt hier, dank einer Schenkung, deutsche Museen können schon lange bei den heutigen Kunstmarktpreisen nicht mehr mithalten, eine große Gerhard-Richter-Sammlung. Und ein interessantes Video über die Aktivitäten zur Wertsteigerung im Kunstmarkt. Zeit für Musik. Ein Kontrabassquartett, Studierende der Musikhochschule, aufgenommen während des Kunstarealfestes in München. Thank you. Hier bei Radio Lora München hören Sie gerade eine Sendung über die Frage Platz für Frauen im Kunstbetrieb? Ausrufezeichen. Alsbetta Müller hat per Zufall einen Platz zur Ausübung ihrer Kunst, dem Malen, gefunden. Im ehemaligen Zwangsarbeiterlager Neuaubing, einem Stadtteil Münchens. An Fronleichnam habe ich sie in ihrem Atelier besucht.
Ja, also im Moment sieht es bei uns ein bisschen nach einer Baustelle aus, weil die Baracken werden renoviert. Das Gelände gehört der Stadt München und ist unter Denkmalschutz. Und ja, die Baracken sind eben renovierungsbedürftig und werden jetzt nacheinander renoviert. Und wir Künstler dürfen hier aber bleiben und werden weiterhin unsere Ateliers hier behalten können.
Genau, und die Baracken sind eben Baracken, in denen die Zwangsarbeiter, das waren glaube ich damals nur Männer hier, in denen die gewohnt haben, die haben für die Reichsbahn gearbeitet.
Weißt genau, das war, ich glaube, so Ausbesserungswerk für die Reichsbahn, genau. Ja.
Und das NS-Doku-Zentrum wird hier eine Dépendance einrichten.
Ein von den Häusern, ein von den Baracken, dort ganz vorne an der Wiesenfelser Straße, das wird eben dann so eine Art Museum oder sowas, auch für so ein Zentrum für Schulen oder einfach so Informationszentrum. Das ist das Erste, was renoviert wurde. Mehr weiß ich jetzt nicht genau.
Und dieses Gelände sieht nach Baustelle aus, aber überall stehen so eine kleine Pilleente oder es stehen Skulpturen rum. Und es wirkt ein bisschen auf mich, weil ich komme ja nicht so oft hierher, so wie ein Freiraum, in den Menschen auch mal durchatmen können, um sich von der Hektik der Großstadt zu erholen und vielleicht was Neues zu schaffen. Wie empfindest du das?
Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall. Also das ist hier ja so eine, auch im Moment noch eine grüne Insel. Sieht auch sehr friedlich aus hier. Die Bildhauer sind draußen, da sitzt gerade einer.
Hallo.
Und der ist gerade nicht am Arbeiten, sondern am Buchlesen. Also so ganz ruhig geht es hier bei uns eigentlich.
Ja, und wie viel Unruhe spürt ihr denn schon so langsam, dadurch, dass ihr merkt, dass sich die Umgebung verändern wird?
Naja, am Anfang war das für uns alle erstmal so eine Unsicherheit und Druck, was passiert. Erstmal wussten wir auch nicht, dürfen wir bleiben oder nicht. Also es war ja am Anfang von diesen ganzen Renovierungen im Grunde so ein bisschen so eine Art Angst. Jetzt wissen wir mehr und irgendwie haben wir uns auch ein bisschen an den Zustand gewöhnt, was jetzt hier gerade abläuft. Ja, das Grüne, die grüne Gebüsche, was eigentlich vor dem alle weggerottet wurden, die sind jetzt wieder nachgewachsen. Also es ist ja schon wieder ganz grün hier alles. Ja, wir sind da so eine grüne Insel, weil um uns herum jetzt gibt es nicht mehr viel Natur. Ja. Ja. Ist gleich neben uns Freiham, ganz neue Stadtviertel, auch riesige Baustelle, die ja jetzt fast fertig ist. Man sieht die Kräne aber noch, ja.
Ja, okay, drehen wir rum. Ciao. Überall hier steht so Kunst rum, so kleine Skulpturen, so Schweinchen mit Flügeln zum
ja,
Beispiel.
Das ist von unseren Keramikerinnen, das, was man gerade sieht. Also die Idee war einfach diese Bauzäune, also die sind aus Holz. Ja, da haben sich die Keramikerinnen ins Zeug gelegt. Ja, das finde ich auch ganz lustig, die Reihe von diesen Tierchen da.
Das ist halt schon auch wesentlich, um in so einer Umgebung nicht steril wirken zu lassen. Das Schlimme wäre, glaube ich, in dem Augenblick, wo hier alles aufgeräumt wird und diese Ecken, in denen auf einmal so was Unvermutetes auftaucht, nicht mehr möglich ist.
Ich bin der Hoffnung, dass wirklich, wenn alles mal fertig ist und natürlich sieht das jetzt an den Plänen von den Architekten alles sehr aufgeräumt und sehr geregelt, wir lassen uns da einfach nicht unterkriegen. Und ich glaube, dass wir uns das so bequem gestalten, wie wir brauchen. Und auch gerade die Bildhauer, die draußen arbeiten, dass die sich ihre Arbeitsecken einfach selber gestalten können, wie es denen passt und nicht wie das ein Architekt gerade ausgedacht hat.
Also das heißt, du richtest dich oder ihr richtet euch auf Auseinandersetzungen oder auf verstärkte Aktivitäten ein, um diesen Ort wieder dann zu eurem machen zu können.
Also tatsächlich, das ist jetzt kein Plan oder sowas. Also das ist jetzt einfach nur, was ich selber denke. Also die Baustelle, das wird jetzt noch länger dauern. Jetzt mindestens noch 4 Jahre wird das alles sowieso noch unfertig. Und deshalb machen wir uns da eigentlich keinen Kopf jetzt damit. Also das ist nur so meine Meinung, dass sich das später alles nochmal irgendwie uns ein bisschen vielleicht anpassen kann, ja.
Du teilst den Abschnitt von der Baracke mit dem Bildhauer?
Genau, mit dem Bildhauer Peter Hesch. Der macht Skulpturen aus Holz und Stein. Meistens arbeitet er draußen. Da stehen von ihm einige Skulpturen. Mit Anja Kalam noch zusammen.
Ah, genau.
Das ist Bühnenbildnerin und Performance-Künstlerin und Objektkünstlerin. Genau, also wir sind zu dritt hier, ja.
Was kostet dich das monatlich, dieser Raum, den du da gemietet hast?
Kann ich aber auch tatsächlich ändern. Und das ein Problem ist auch, wir wissen noch nicht, wie viel sich das ändern wird. Das hat uns bis jetzt keiner sagen können. Die wissen das selber noch nicht.
Naja, die Stadt München hat wahrscheinlich vorgeschriebene Preise für Atelierräume, oder?
Eben. Also ob sich das wirklich richtet an das, was jetzt normalerweise die Stadt München hat oder ob sie anders ist. Also für viele ist es dann auch ein Problem, ob man sich das noch leisten kann. Ja.
Ja, und ich muss jetzt auch mal sagen, durch eure Aktivitäten wurde dafür gesorgt, dass die Baracken nicht verfallen sind.
Das stimmt, genau.
Genau, das sähe überhaupt ganz anders aus, wenn da niemand drin gewohnt hätte.
Genau, also das wäre das, also da war, glaube ich, immer wieder irgendwelche Pläne, das komplett alles abzureißen und da irgendwas Neues bauen und so. Also wenn jetzt hier die Künstler und Handwerker nicht da wären, wäre das gar nicht mehr gestanden.
Genau, hätten wir einen Erinnerungsort an die Zwangsarbeit in München verloren.
Das stimmt.
Ja.
Und einige von uns, die haben sich auch wirklich mit dem Thema sehr viel, mit dem geschichtlichen Thema sehr viel befasst und auch einen Erinnerungsraum erstellt mit Recherchen und alten Fotos und so weiter. Also das war auch vielen wichtig, diese Geschichte hier, ja.
Und du hast so einen ziemlich kleinen Raum, sag ich mal. Du bist auch keine Bildhauerin, sondern Malerin.
Ja.
Und kannst du jetzt mal ein bisschen über dich, auch über deinen Werdegang als Künstlerin erzählen?
Ja, ich habe da einen Raum in Raum. Das ist für mich wichtig, dass ich einen geschlossenen Raum habe. Ja, also ich komme aus Tschechien. Dort habe ich an der Grafikschule studiert. Und bin seit 28 Jahren ungefähr in Deutschland. Einige Zeit habe ich in Werbeagenturen gearbeitet. Ja, irgendwann mal habe ich dann komplett mich auf meine eigene Kunst konzentriert.
Hast du dann gleich hier diesen Raum gefunden?
Nee, also am Anfang habe ich zu Hause gemalt, was natürlich sehr schön.
In der Küche?
In so ein Esszimmer tatsächlich, ja. Das war natürlich sehr schwierig, also das immer abräumen, bevor die anderen Familienmitglieder nach Hause kommen. Das war einfach so Übergangszeit.
Per Zufall oder wie bist du hier?
Ich habe die Kollegin, die Anja Kalam, habe ich kennengelernt. Wir sind beide Mitglieder im Künstlerspektrum Pasing, in einem Kunstverein in Pasing. Und ja, sie hat dann darüber erzählt und dann habe ich hier ein paar Mal geschaut. Und ja, als es gerade was frei war, habe ich sofort zugegriffen, ja.
Du hast dich, sagen wir mal, malereitechnisch selbst weiterentwickelt? Ist das so richtig?
Ja. Also auf meiner Schule war mehr Also ganz viel Zeichnung und mehr das Grafische, dann die großformatige Malerei, das war einfach mein nächster Schritt sozusagen, was ich dann selber gemacht habe.
Ja, und du bietest ja auch an, dass sich Menschen von dir porträtieren lassen können, so ist es doch auch?
Ja, das stimmt. Also es kommen immer wieder Leute, die mich fragen und das mache ich dann auch, ja, also wenn alles passt von beiden Seiten, dann mache ich es, ja.
Künstlerin zu sein bedeutet ja auch, Platz zu haben, einen Raum zu haben. Anerkennung findest du dadurch, dass du in Ausstellungen dich präsentierst?
Genau, also ich stelle regelmäßig aus, ja, entweder Gruppenausstellungen oder auch Solo-Ausstellungen ab und zu. Oder ja, natürlich auch in Medien möglich. Ich bin beim Instagram zu sehen, da sieht man eigentlich immer so meine aktuellsten Sachen, Ausstellungen. Auch meine neuesten Bilder sind da eigentlich immer aktuell. Also.
Und wie ist das Feedback auf Insta? Also wenn du mal guckst, lohnt sich das als Künstlerin oder ist es ein Muss heutzutage?
Ob sich's lohnt, also jetzt...
Ja, dass du zum Beispiel einen Auftrag kriegst für ein Porträt,
ja, das überlege ich gerade. Ja. Also eher habe ich dann über Instagram Angebote für Ausstellungen bekommen. Das ist ein paar Mal passiert. Und ja, man wird sichtbarer natürlich. Und ich glaube, wenn sich jemand für mich irgendwie interessiert, irgendwo was von mir gesehen hat, eine Ausstellung oder sonst was, dann kann der mich schnell wieder recherchieren. Ich habe natürlich auch meine Homepage, aber ich weiß gar nicht mehr, ob so viele Leute heutzutage noch eine Homepage anschauen. Ja? Also ja, ich glaube, viele gucken lieber Instagram an. Ne?
Wenn dir jemand anbietet, willst du bei uns ausstellen, dann bedeutet das ja oft, dass du zwar einen Raum kriegst, um auszustellen, mit der Hoffnung, dass du da irgendwie sichtbar bist und was verkaufst, aber finanzieren, die Ausstellung und so weiter, musst du ja selbst.
Das stimmt, ja. Also meistens ist es so, dass, also gibt es Gruppenausstellungen, das wird dann geteilt meistens halten. Alles irgendwie, also wenn da ein Organisator ist, dahinter irgendeine Organisation, dann die übernehmen natürlich das ganze Organisieren und Hennung und alles. Da muss man sich nicht um viel kümmern, das ist eigentlich ganz angenehm. Und wenn ich jetzt irgendwo Solo-Ausstellungen mache in Ausstellungsräumen oder Kulturzentren, dann muss ich mich eigentlich um alles kümmern. Ja. Also,
Pressearbeit und
genau,
so weiter.
Genau, ja, ja.
Ja, 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 hängen, Pressearbeit und so weiter, das ist natürlich anstrengend.
Ja. Ja gut, manchmal ist es auch interessant, weil man ein bisschen wieder Abwechslung hat, also dass man dann nicht nur im Atelier steht und malt. Ja, es kommt drauf an, wie viel Arbeit das ist. Wo ich dann sage, okay, jetzt für eine Zeit brauche ich keine Ausstellungen mehr, das war mir jetzt zu viel. Also das
ja, okay, und du malst Menschen? Malst du auch was anderes?
Ich mal tatsächlich nur Menschen, ja.
Und auch, also viel Porträts, so Ganzkörperdarstellung?
Ganzkörper habe ich auch. Ein Junge, der sitzt am Ufer von einem Fluss.
Und hat seine Schuhe ausgezogen.
Ja. Ja, und beides bezieht sich eigentlich, also erstmal sind die beiden Bilder für eine Ausstellung in Pasiner Fabrik, die im Herbst stattfinden wird, im September.
Und gibt es ein Thema?
Genau, ja. Da gibt es ein Thema, Zeitraum. Aha. Und bei mir ist mein Vater dieses Jahr, Anfang des Jahres, verstorben. Und ich habe mich natürlich irgendwie viel dann damit beschäftigt und dann wollte ich mich auch mit in den Bildern mit seinem Leben beschäftigen. Ich möchte schon, dass meine Bilder von mir rauskommen, also von meinem Inneren. Und wenn dann in das Innere irgendwie eindringt, so ein paar Einflüsse von überall, dann ist es ja normal. Also man wird ja immer irgendwie beeinflusst.
Ja, natürlich, aber, ja klar.
Aber also mir ist wichtig, dass es einfach aus mir, wirklich aus der Tiefe von mir rauskommt. Ja, ja, also mir ist schon irgendwie wichtig, ich versuche wirklich nicht jetzt irgendwie zu gefallen, also nicht zu gefällig sein. Also ich will einfach nicht Leuten ihre Wohnzimmer dekorieren. Das ist nicht meine Berufung. Ich lasse es einfach so entwickeln, wie sich es bei mir entwickelt, ohne mir Grenze zu setzen.
Ja, also Platz für Frauen im Kunstbetrieb heißt auch natürlich, sich über Insta zu präsentieren. Dann das nächste ist, sich in Gruppen zu engagieren und dann auch gemeinsam Ausstellungen zu machen und dadurch auch bekannt zu werden, auch für Einzelausstellungen. Und der letzte Schritt, bevor du im Museum hängst, ist dann eine Galerie auf dich aufmerksam zu machen.
Ja, also gerade zufällig bietet sich Möglichkeit, es gibt zwei Ausschreibungen, für die ich mich bewerben möchte, von zwei Münchner Galerien.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im Lora Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, www.lora924.de.
Und hier bei Radio Lora München hören Sie gerade die Sendung Platz für Frauen im Kunstbetrieb? Ausrufezeichen. Alsbeta Müller ist im Verein Künstlerspektrum Pasing organisiert und am Wochenende nach meinem Besuch in ihrem Atelier veranstaltete dieser Verein das Sommerfest der Kunst im Schloss Blutenburg. Auf dem Sommerfest der Kunst habe ich zwei weitere Künstlerinnen kennengelernt, die Fotografin Jutta Pielenz und Ragnar Zeit-Wolfrum, die auch Stein bearbeitet und von der ich viel über die Faszination endgültiger Entscheidungen gelernt habe. Platz für Frauen im Kunstbetrieb. Bei dem Sommerfest des Pasinger Künstler- und Künstlerinnen-Spektrums. Die Frauen haben ja Platz und ich stehe hier zusammen mit der Jutta Pielenz vor ihren Bildern, die nicht sehr großformatig sind, weil das würde hier auch im Rahmen dieser Ausstellung nicht gehen. Sie arbeiten auch großformatiger?
Ja, eigentlich hauptsächlich Großformatik.
Wie würden Sie Ihre Bilder beschreiben?
Eigentlich sind es Fotografien. Ich bin ja Fotografin. Die Bilder werden bearbeitet, also nachkoloriert in ganz vielen Schichten am Computer. Mit ganz vielen Farbschichten übereinander gelegt und dann teilweise wieder ausradiert und Schatten dazugefügt oder abgenommen. Und dann kriegen die so eine Tiefe.
Genau, dann kriegen Sie so eine Tiefe, das nämlich jetzt auch gerade war bei dem Bild, vor dem wir stehen, nämlich dieses Sieges- oder Kriegs-Siegestor ist, finde ich, so ein bisschen zwiespältig heutzutage, ja. Was so eine Tiefe hat. Welches Feedback bekommen Sie auf Ihre Arbeiten?
Die Leute sind immer erstaunt und meinen eigentlich, das ist gemalt. Sind immer ganz erstaunt, dass es Fotografien sind. Und ja, also das Feedback ist sehr gut, weil es eigentlich richtige Eyecatcher sind.
Ja, auch durch die Vielfarbigkeit.
Ja, und durch die Tiefe und auch die Aufmachung. Das Material, meistens lasse ich die Bilder auf Leinwand ziehen mit einem tiefen Keilrahmen und dann hat das immer so ein bisschen Objektwirkung. Dann ist es nicht plan an der Wand, sondern...
Genau, es ist so ein bisschen haptisch, ne?
Ja, dadurch. Haptisch, genau.
Ja. Und die sind so in Kastel eingefasst?
Ja, die Kleinformatigen. Dann sehen sie eigentlich aus wie ein Objekt. Sieht wunderschön aus, wenn man auch zwei, drei nebeneinander macht oder untereinander.
Bei manchen von den Fotos erkennt man gar nicht so genau, was es denn eigentlich sein soll. Wie zum Beispiel bei diesen Blättern da, wenn sie die verfremden, also andere Farben reinbringen, dann, wenn da nicht direkt was Grünes nebendran wäre, würde man echt davor stehen und ein bisschen rumbätseln.
Ja, mich fasziniert einfach die Struktur von den Blättern. Aha. Ich komme aus der Makrofotografie und dann habe ich immer schon das gesehen, was interessant ist, und zwar im Kleinen. Und Blätter oder Pflanzen, Blüten finde ich wahnsinnig interessant, sehen wahnsinnig malerisch aus und die Farben von der Natur sind eigentlich immer perfekt. Und ich habe dann, um das ein bisschen zu verändern oder ein bisschen poppiger zu machen, noch ein bisschen andere Farbverläufe reingemacht. Und gerade bei diesem Beispiel jetzt habe ich das in die Länge gezogen, dass es ins Grafische übergeht. Ja. Die Natur in die Grafik, der Übergang, das findet sich, ist meine Herausforderung im Moment. Ja, im Endeffekt wird es aufgelöst, also wie digitalisiert, kann man ja sagen. Ja. Sieht ja schon fast aus wie ein Strichcode. Also die sind entstanden für eine Kunstausstellung, die hieß Verführung und Verfall. Aha. Verführung war immer dieses schöne Blatt, dieses perfekte und dann der Verfall in die Digitalisierung.
Das finde ich jetzt auch interessant.
Das war jetzt meine Interpretation zu diesen Bildern.
Wenn wir was sezieren wollen, dann müssen wir es vorher töten.
Mhm.
Ja, irgendwie. Ja. Und das machen sie ja nicht.
Sondern nee, aber im Endeffekt sieht man dann auch nicht mehr, was es eigentlich ursprünglich mal war.
Oder ich könnte es auch andersrum interpretieren. Ich könnte sagen, Sie sehen das, was vielleicht wesentlich ist.
Ja, ja, ja. Aber so soll es auch sein.
Und zwar ohne es zu töten, sondern ja. Die Struktur erkennen, ohne da das Messer anzulegen.
Ja, genau. Und die Struktur geht ja weiter, bloß ins Grafische. Vorher war es die Natur, was die Natur vorgegeben hat. Und dann wird es grafisch praktisch eigentlich beschnitten, ja. Es ist ja eigentlich dann beschnitten worden in die Grafik, dass es dann nur noch gerade Linien sind. Ich weiß speziell für diese Ausstellung, Verführung und Verfall,
aha, okay.
Mit diesem Titel.
Okay.
Sonst sind mehr so diese farbigen Bilder, hauptsächlich München-Bilder, die sind auch sehr beliebt. Also ich merke, die Leute brauchen einen Bezug zu einem Bild.
Das kann aber auch ein abstrakter Bezug sein. Zum Beispiel dieses Bild, wo eigentlich nur, sage ich mal, eine Vogelfeder drauf ist, die so ein bisschen auf dem Wasser schwebt.
Tanzt, sie hat getanzt.
Ja, genau, tanzt. Dass die Leute sowas, was ja überall sein kann, dass die Leute sowas auch richtig gut finden.
Ja, das ist wunderschön, weil das Lichtspiel halt so schön ist und auch die Spiegelung am Wasser mit diesen feinen Federhärchen. Und dann hat halt genau das Licht noch gepasst, ja.
Also verändern kann man schon viel an den Farben oder so, aber im Prinzip an der Feinheit dieser Feder.
Ja. Und man muss es sehen. Man muss es sehen und den richtigen Zeitpunkt dafür. Das ist eine Sekundenkunst. Das gibt es nie mehr in dieser Form. Ja, das ist ein Bruchteil von einer Sekunde, dass das so ausschaut. Das Licht hat gepasst. Das Wasser war sehr ruhig. Also ich liebe das Wasser, das ist ein ganz großes Element von mir und ich fotografiere viel im Wasser und auf dem Wasser. Und ja, ich hatte eine Ausstellung in Landshut, eine große Ausstellung, die hat sich Isarflimmern genannt. Und da ging es um die Isar und nur ums Wasser und was auf dem Wasser und im Wasser passiert. Also das war auch eine wunderschöne Ausstellung, da habe ich mich total identifiziert damit. Und das mit der Feder, das ist ja jetzt nichts Bearbeitetes. Das ist die Leichtigkeit.
Genau.
Das drückt Leichtigkeit aus.
Genau.
Da muss man fliegen können. Und schnell sein beim Fotografieren.
Ja, das auch. Die Präsenz von Elefanten auf den Bildern von Ragnar Zeit-Wolfrum an ihrem Stand beim Sommerfest der Kunst im Innenhof von Schloss Blutenburg war nicht zu übersehen. Aber die Künstlerin arbeitet auch als Bildhauerin. Platz für Frauen gibt es im Innenhof des Schlosses Blutenburg an diesem Sonntag, dem 22. Juni. Und es gibt eine Künstlerin, die mit Skulpturen arbeitet. Was hat sie als Frau dazu gebracht, nicht nur zu malen, sondern eben auch mit Skulpturen zu arbeiten?
Ich habe schon mit Malerei auch begonnen, aber ich habe auch immer gerne gezeichnet. Das heißt, auch bin auch ohne Farbe ausgekommen. Und eines Tages hatte ich das Gefühl, Bilder geben für die Haptik nichts her. Ich spüre sie nicht, ich sehe sie nur. Und dann habe ich gesucht nach etwas, was ich mit den Händen spüren, was ich ertasten kann. Und natürlich kommt man wie Frauen üblicherweise erstmal zur Keramik. Und die Keramik hat mich nicht wirklich fasziniert, nicht gefesselt, weil man baut zwar etwas auf, aber man kann es immer wieder verändern. Es war mir zu beliebig.
Ja, bloß das wird ja nachher gebrannt und dann ist es fix.
Ja, aber vorher. Vorher.
Also der Gestaltungsprozess ist beliebig, das meine ich.
Ja, der Gestaltungsprozess ist mir zu beliebig. Man muss keine harten Entscheidungen fällen, weil man sie immer wieder ändern kann. Und da bin ich auf den Stein gekommen. Und bei Stein ist so, was weg ist, ist weg. So ist es. Das heißt, ich muss mich voll konzentrieren. Ich muss mich auf den Stein einlassen, denn der Stein hat seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Ich kann nie gegen den Stein arbeiten, das nimmt er mir übel. Dann platzt er, sprengt er, splittert er, spröde, dann wird er ganz spröde. Aber wenn ich mich ganz in den Stein hinein versenke und ich bin der Meinung, Stein lebt, was sicher jedermann bestreiten wird. Aber
nee, ich glaube, alle Menschen, die mit Stein arbeiten, wissen das, oder?
Ja, aber die Betrachter nicht. Ja, und ich spüre dann den Stein und ich spüre, was er will. Und ich muss mich ganz darauf einlassen und ganz darauf konzentrieren. Und jeder Schlag, jedes Abtragen von Stein ist eine Entscheidung. Und eine endgültige insoweit, weil ich die nie rückgängig mache. Ich kann keine Entscheidungen rückgängig machen.
Das finde ich eine super Begründung. Es war für mich immer so ein bisschen... Es gibt das Formen oder das Weghauen. Aber ja, naja, ist irgendwie so. Aber die Begründung, dass sie Entscheidungen treffen müssen, die unumkehrbar sind, ja. Das ist halt nur beim Weghauen. Die nächste Frage ist, sagt der Stein Ihnen vorher, was aus ihm werden soll?
Ja, absolut. Absolut. Ich kaufe nie einen Stein oder lese ihn auch auf bei Wanderungen oder so. Es ist nicht nur, dass ich Steine von Bildhauerwerkstätten kaufe oder so etwas, sondern ich sehe auch mal einen Stein in der freien Natur.
Aber Granit?
Ja, man kann das. Da gibt es wunderbare Steine. Gibt es wunderbare Steine, mit denen man auch arbeiten kann. Es ist vielleicht nur Sandstein, Kalkstein sowieso, aber auch andere sehr schöne Steine. Und wenn ich nicht in dem Moment, wo ich den Stein anfasse und ihn drehe und wende und nach Kopf und Fuß, weiß, was er will, was er werden soll, was er werden kann, nehme ich ihn nicht mit oder ich kaufe ihn auch nicht.
Haben Sie schon mal dran gedacht, mit Holz zu arbeiten?
Nein. Das reizt mich komischerweise nicht.
Aber es wäre auch was mit wegnehmen oder so. Ne? Holz ist auch.
Auch was mit wegnehmen. Aber ich liebe den Widerstand des Steins vielleicht. Und der Holz gibt mir natürlich durch die Maserung auch sehr viel vor. Und leider Gottes ist es bei Holz häufig so, das Holz ist ja gewachsen. Das ist ja meistens in Stammform, mehr oder minder groß. Und daraus zu arbeiten ist mir mehr vorgegeben. Genauso wie ich niemals geschnittene Steine kaufe. Und deswegen habe ich häufig Probleme, Marmor zu bekommen. Marmor wird ja geschnitten in Blöcken. Und zu weiterverarbeiten ist das ja okay. Ich kaufe nur oder nehme auch nur mit gebrochene Steine. Weil die brechen schon so, wie die Struktur ist. Und ich lasse auch einen Teil des Gebrochenen stehen.
Ja, okay, das ist aber seit Rodin.
Das noch viel früher, Michelangelo hat das schon gemacht.
Okay.
Das ist das Prinzip des Nichtfertigen.
Ja, genau, wo die Figur aus dem Stein herauskommt.
Ja. Mache ich sehr, sehr häufig. Eigentlich fast jede bleibt etwas von seinen Naturäußeren stehen.
Gibt es Steine, die Sie bevorzugen?
Ich mag sehr, sehr gerne Serpentin. Das ist ein grüner, grünlich, schwärzlich, bräunlich gemasert, kann also verschiedene Schattierungen annehmen. Den mag ich sehr. Ich arbeite auch durchaus, obwohl der Stein sehr kompliziert ist und das eigentlich kein Stein ist, Alabaster. Der hat große Tücken beim Bearbeiten, ganz, ganz große Tücken, aber ist trotzdem irgendwie reizvoll. Ich mache auch Marmor. Also ich bin da gar nicht so sehr festgelegt.
Und bis zu welcher maximalen Größe arbeiten Sie Stein?
Also das liegt weniger an der Größe als am Gewicht, was ich heben kann. Also ich schaffe nicht mehr als 30, 35 Kilo zu heben. Und dann geht ein bisschen was weg, es geht viel weniger weg, als man denkt. Also dann kann ich ihn noch gerade heben. Ohne Sockel. Wenn er meistens muss er einen Eisensockel kriegen bei dem Gewicht, dann kann ich ihn nicht mehr heben, aber vorher kann ich ihn dann noch heben. Das ist so meine Grenze und damit ist die Größe auch im gewissen Rahmen beschränkt.
Ja, genau. Und ich finde es gut. Das heißt, Sie müssen den Stein noch heben können. Das finde ich ein gutes Kriterium.
Ja. Ja, genau. Weil ich völlig ohne Technik arbeite. Ich arbeite ohne Maschine, ohne Bohrer, ohne Schleifmaschine und auch ohne Hebelvorrichtung. Also mein Herz hängt an der Skulptur.
Drei Künstlerinnen, Alsbetta Müller, Jutta Pielenz und Ragnar Zeit-Wolfrum, die einen Platz zum Arbeiten, ein Atelier gefunden haben. Bei den Möglichkeiten der Sichtbarmachung ihrer Kunst ist sicher noch Luft nach oben. Und hier bei Radio Lora München hören Sie gerade die Sendung Platz für Frauen im Kunstbetrieb? Ausrufezeichen. Vor dem letzten Gespräch mit einem weiblichen Mitglied des Kollektivs Raumfragen, und auch da geht es um Platz für weiblich gelesene Menschen, wieder ein musikalischer Abstecher ins Kunstarealfest. Frage: Platz für Frauen im Kunstbetrieb? Ausrufezeichen.
weitet sich im letzten Gespräch zu der Frage Platz für Frauen im öffentlichen Raum beziehungsweise zu der Forderung, macht den öffentlichen Raum für weiblich gelesene Menschen sicherer. Aber auch dieses Gespräch fand im Museum statt, dem Kunstbau des Lenbachhauses München. Der wird vom 26. Juni bis zum 3. August zum Open Space. Hier bieten unterschiedliche Münchner Initiativen Menschen, die Lust darauf haben, Möglichkeiten zur Kollaboration an. Das Ganze heißt dann, hallo, mein Name ist Kunstbau. Die kooperative Raumfragen bietet Werkzeuge und Materialien zur Raumgestaltung an. Wir können uns ausprobieren, neue Erfahrungen sind möglich.
Also wir haben uns ja, der Verein Raumfragen hat sich ja aktiv dagegen entschieden, Teil des konventionellen Kunstbetriebes zu sein und arbeitet im öffentlichen Raum und greift immer auf das Prinzip der Teilhabe aller zurück. Und deswegen ist auch der Fokus auf gar kein Geschlecht gerichtet, sondern wirklich einfach auf die Menschen der Umgebung, dort, wo die Projekte von Raumfragen stattfinden.
Genau, aber wir nehmen ja auch alle wahr, oder sagen wir mal, viele von uns nehmen wahr, dass der öffentliche Raum für Frauen enger ist als für Männer, für junge Frauen auch enger als für junge Männer. Die trauen sich am Abend nicht so leicht in der Dunkelheit nach Hause. Also da gibt es ganz schön große Unterschiede, auch auf dem Oktoberfest, ich meine, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das heißt, wir müssen Räume schaffen, in denen auch junge Frauen, Mädchen sich sicher fühlen. Was ist denn da euer Ansatz?
Also nochmal darauf zurückbezogen, was ich gerade schon meinte, dass alle teilhaben sollen. Und wir sind zum Beispiel immer nur tagsüber auch draußen unterwegs. Da sind schon mal ja alle draußen.
Aber du bist ja eine junge Frau. Das heißt, du bist auch im öffentlichen Raum auch nachts unterwegs und du weißt genau, welche Orte du besser meidest und an welchen du dich wohl und an welchen du dich nicht so wohl fühlst.
Das stimmt, das stimmt. Also wir beschäftigen uns ja mit Verarbeitung von Material. Und unser Material und unser Werkzeug ist auch so die Wahl unserer Kommunikation. Und wir sprechen da Frauen, auch junge Frauen, Kinder, jeden Geschlechtes gleichermaßen an. Und es ist schon auch sehr empowernd für junge Mädchen, die ja so gesellschaftlich eher nicht dorthin geführt werden, eine Säge in der Hand zu halten, einen Akkubohrer zu nehmen, einfach mal drauf loszuschrauben. Und das ist, glaube ich, schon auch eine positive Gleichstellung, dadurch, die dann auch vielleicht in sehr langer Sicht dazu führen kann, dass einfach die allgemeine Gleichstellung einen Schritt vorangetrieben wird.
Ja, ich bin hier reingekommen und habe diese Materialien, die ihr aufgebaut gesehen, habe gesagt, super, ich fühle mich sofort animiert, irgendwas zu bauen. Das war so mein erster Impuls.
Schön.
Genau, ja. Weil ich kenne auch Sägen, also ich kann das schon alles.
Ja.
Bloß dann habe ich so ein bisschen nachgedacht und dann hat mir eben diese Arbeit mit weichen Materialien, mit Stoffmaterialien gefehlt. Und ich finde, das Empowern von Jungs, sage ich jetzt mal, mit weichen Materialien zu arbeiten, könnte ja auch ein Schritt auf die Gleichstellung der Geschlechter sein.
Das stimmt, da gebe ich Ihnen total recht. Wir haben auch diese Stoffbahnen aus der, aus der alten Ausstellung daher als Materiallager auch an die Decke gehängt. Und beim letzten offenen Bauworkshop haben drei kleine Jungs dieses Segel gebaut und dann auch mit Stoff bezogen.
Und rosa.
Und rosa, ja, fand ich auch eine tolle Farbkombi.
Das finde ich schon auch gut. Mir ist es ein bisschen zu wenig, also um es deutlich zu sagen.
Zu wenig präsent, meinst du?
Zu wenig präsent im Raum als Möglichkeit, den Raum zu gestalten. Aber das ist einfach so ein Tipp. Im Prinzip finde ich die Idee super. Ich hoffe, dass ihr viele Menschen habt, viele junge Menschen habt, die bei euch eine neue Erfahrung machen können.
Darum geht's ja, ne? Darum geht's, genau. Ja, danke schön. Und noch in Voraussicht schon, es kommen jetzt noch zwei Workshops, die haben ja jetzt auch noch nicht stattgefunden, die großen raumgreifenden oder raumverändernden Workshops. Und es werden zwei Workshops stattfinden mit dem Fokus Textil tatsächlich auch.
Super.
Also E-Textile mit textilen Lautsprecherboxen, die wir bauen mit Schulklassen oder gestalten und auch dann nähen und weben. Und zum zweiten ein Video-Installationsworkshop, in dem dann auch so wahrscheinlich zeltartige Raumobjekte genäht oder gewebt werden. Da müssen wir noch gucken, was sich im Workshop dann entwickelt.
Wie zufrieden seid ihr mit eurer Arbeitsatmosphäre? Also mit dem Raum, den ihr zur Verfügung habt, das meine ich.
Sehr. Es ist ja sehr viel Raum. Das ist schon richtig toll, so viel Fläche indoor zu haben. Und auch mit unseren umgebenden Stationen ist es einfach vor allem so schön, wenn man einmal den ganzen Raum abläuft. Und dieser Geräuschpegel, auch dann bei der Eröffnung war das sehr schön, schon mal wahrzunehmen. Der Geräuschpegel ist in kleinen Wellen, aber nimmt immer so ab und zu. Und das ist total cool zu sehen, wie alle Stationen auch so gleichmäßig verteilt genutzt werden. Wir sind auch sehr happy.
Wir sind am Ende der Sendung. Die Erkenntnis, dass Frauen, weiblich gelesene Menschen, bei der Gestaltung der Gesellschaft nicht gleichberechtigt sind, ist keine neue. Das gilt natürlich auch für den Kunstbetrieb. Aber schon viele Schritte sind getan und weitere werden folgen. Ich bedanke mich bei meinen GesprächspartnerInnen für die Einblicke, die ich in ihre Arbeit nehmen durfte. Danke auch fürs Zuhören. Ich bin Beate Stölzel und verabschiede mich für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielleicht in einer Woche mit einer Sendung über die lange Nacht der neuen Dramatik in den Münchner Kammerspielen.